Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte.
Hallo zusammen und einen schönen guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten.
Jawohl, Carsten Richter.
Und unser Musikexperte Lutz Stolberg.
Hallo.
So eine gute Comeback-Geschichte, die liebt ja jeder. Ne? Also Bands, die sich vor Jahren zerstritten haben, die stehen auf einmal wieder auf der Bühne. Musiker, die seit Jahren keine gute Platte mehr rausgebracht haben, bringen auf einmal das Album des Jahres an den Start. Ja, und solche Geschichten gibt es im Prinzip zuhauf. Und wir quatschen heute mal drüber. Simon & Garfunkel sind zum Beispiel dabei. ABBA, ja. Pink Floyd, Johnny Cash, Tina Turner. Also es gibt eine ganze Menge zu erzählen.
Richtig.
Ich würde vorschlagen, wir wechseln uns da einfach mal so ein bisschen ab. Was ist deine, also was fällt dir sofort ein, wenn wir an eine Comeback-Geschichte denken?
Ja gut, also zur Auswahl muss man sagen, also ich habe mich danach orientiert, welche Bands den größten Einfluss in der Musikgeschichte hinterlassen haben. Also es ist nicht nur der persönliche Geschmack, der natürlich auch, aber es gäbe viele andere wunderbare Comebacks. Du hast einige genannt, die ich nicht drin habe in meinen Top 5. Aber für mich natürlich das Comeback schlechthin. Das war 1995. Das waren die Beatles, die drei noch Lebenden, die plötzlich wieder am Start waren mit der Anthology Box. Das war eine CD-Sammlung mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen, Demo-Tapes und so weiter und eben auch insgesamt zwei neuen Titeln, die aus dem Nachlass von John Lennon stammten. Da sind wir ja nun mittlerweile erfahren. Also von Lennon stammte ja auch dieses Now and Then, das im vorigen Jahr veröffentlicht wurde, er hatte vorher auch schon Fragmente hinterlassen und der Song, mit dem alles begann damals, das war Free as a Bird, ein altes Demo aus New Yorker Dakota Building Zeiten um 1976 aufgenommen mit einem Heimrekorder und dann 1995 von den Beatles komplettiert. War eine Sensation damals, als der Song rauskam. Ergänzt von Harrison McCartney und Ringo Starr, Free as a Bird und produziert von Jeff Lynne damals.
Natürlich, der über seine Finger mit dem Spiel hatte damals. Wir hatten uns ja auch schon in der Beatles-Folge vor ein paar Monaten mal darüber unterhalten. War das ein großes Ding damals? Ja. Wahrscheinlich groß in den Medien, oder?
Ein Riesending damals. Also die Bild-Zeitung hatte damals im November 95, da kam das raus, hatte eine Hotline eingerichtet. Da konnte man anrufen und sich den neuen Beatles-Song anhören.
Ach was.
Beispielsweise, ja. Nun kam das Ganze allerdings nicht so ganz überraschend. Also es machte gerüchteweise vorher schon die Runde. Also Paul McCartney hat bei seinem Wetten-Dass-Auftritt im Januar 1993 bei Wolfgang Lippert damals bestätigt, dass die drei wieder zusammen wären und die Hintergrundmusik für eine Beatles-Dokumentation liefern. Und das war dann eben halt auch dieses Anthology-Projekt. Das war ja nicht nur das CD-Projekt, sondern eben auch die bis heute umfassendste Dokumentation über die Beatles mit allen drei damals noch lebenden Beatles selbst. Und dafür haben die drei also zunächst, wie es hieß, eine Hintergrundmusik eingespielt. In Wahrheit haben sie dann eben halt diese zwei Lennon-Songs neu aufgenommen.
Ja, ich meine, die Fans, die wussten ja auch, dass noch sehr viel in den Archiven rumliegt. Also jeder hat darauf gebannt gewartet.
Es gab ja auch Bootlegs vorher schon reichlich. Ja,
natürlich hatten sie gehofft, dass es ein bisschen eher irgendwie stattfindet. Letzten Endes ist es ja ein Wermutstropfen, dass es ja doch nicht die ganze Band ist.
Ja,
ja, wenn einer von den Bandmitgliedern nicht mehr lebt, dann ist es für mich immer so eine halbe Reunion.
Ja,
ne?
Ja.
Ich muss auch sagen, also Free as a Bird, ich mag den Song, aber irgendwas fehlt da, so das gewisse Etwas. Also vielleicht, weil ich es weiß, aber man hört irgendwie, dass es so zusammengestückelt ist.
Ja, das ist richtig. Allein schon die Stimme von Lennon, also die klingt so wie aus dem Jenseits oder etwas simpler ausgedrückt, es klingt irgendwie nach Blecheimer.
Ja.
Das hat man damals nicht besser hingekommen, diesen Demo-Tape-Effekt. Also wie gesagt, das war eine Home-Recording eigentlich zu Hause aufgenommen und Jeff Lynne hat sicherlich alles gegeben, aber er hat das nicht rausgekriegt. Da ist man heutzutage technisch eben besser bestellt mit der KI.
Ja.
Diesem auf KI basiert ja dieses Now and Them, das voriges Jahr rausgekommen ist. Und da hat man Lennons Stimme wunderbar hingekriegt.
Ja, da fand ich es dann schon wieder fast ein bisschen zu überproduziert. Ja. Also ich weiß, dass wir das auch ein bisschen kritisiert haben, als wir diese Podcast-Folge dazu aufgenommen haben. Es gibt natürlich auch die ganz überraschenden Comebacks, mit denen keiner mehr so richtig gerechnet hätte. Mhm. Mir fällt da zum Beispiel Johnny Cash ein.
Ja.
Ende der 80er, also im Prinzip die ganzen 80er über, war er nicht wirklich gefragt. Er gehörte da schon zum alten Eisen, hatte sicherlich einen Legendenstatus, aber keiner hätte damit gerechnet, dass er dann nochmal irgendwie was reißen wird. Und dann Anfang der 90er hat der legendäre Produzent Rick Rubin ihn zurückgeholt. Rick Rubin ist ja so eine ikonische Figur in der Musiklandschaft, vor allem weil er einen sehr eigenen Ansatz hat. Er setzt sich ja dann gerne ins Studio und fängt erstmal an zu meditieren. Er meint selber, er hat nicht wirklich Ahnung von Musik. Er hat nie irgendwas in die Richtung studiert. Und sein Konzept ist immer reduzieren. Also er bezeichnet sich nicht als Producer, sondern als Reducer. Er möchte Musik aufs Nötigste runterbrechen, damit sie maximale Wirkungskraft entfaltet. Und das hat er dann bei Johnny Cash versucht. Er hat ihn auf irgendeiner Party kennengelernt und gemeint, eigentlich ist es schade, dass der Mann jetzt nicht mehr so richtig gefragt ist. Eigentlich müssten wir den mal wieder an den Start bringen. Und er hat sich dann, er hat ihn zu sich ins Wohnzimmer eingeladen, beziehungsweise auch in Johnny Cashs Blockhütte getroffen. Und da haben sie einfach ganz simple Demos aufgenommen. Größtenteils Songs von anderen Interpreten, also Tom Waits zum Beispiel, Kris Kristofferson, Leonard Cohen. Ja, alles Position von denen. Und die hat Johnny Cash einfach nur mit seiner Gitarre eingespielt. Und das muss wohl so gut funktioniert haben, dass sie gesagt haben, pass mal auf, wir brauchen keine Band. Wir nehmen einfach die Demos, machen das alles schön reduziert. Das ist nicht mehr wirklich Country, das hat so ein bisschen Folkcharakter, aber auch nicht 100%. Aber auf jeden Fall lebt es von deiner Stimme. Und das hat ja dann so eingeschlagen. Das sind ja die American Recordings. Ja. Ja, das erste Album davon ist 94 erschienen. Danach gab es noch ein paar weitere, die im Prinzip ein ähnliches Konzept hatten. Bei einigen waren die Heartbreakers und Tom Petty als Band mit dabei. Aber größtenteils war es eben so ein reduzierter Sound. Mhm. Ja, also wenn er nicht allein Gitarre gespielt hat, dann war da mal ein Akkordeon oder ein Klavier dabei. Also wirklich sehr simpel gehalten. Und da sind tolle Songs entstanden. Coverversion von U2, One zum Beispiel. Ja. Tom Petty hat er auch gecovert, I Won't Back Down.
Depeche Mode, ne?
Personal Jesus, genau. Ja, genau.
Und Hurt.
Von den Nine Inch Nails, ja.
Ja, genau.
Das war so seine letzte Single zu Lebzeiten. Ich glaube, posthum sind ja noch weitere Alben erschienen in diesem Stile. Aber ich glaube, dieses American Recordings, der vierte Teil, ich weiß nicht, was für einen Untertitel er hatte, da war Hurt drauf und auch Personal Jesus.
Yeah.
Und er hat es zusammen mit Rick Rubin einfach geschafft, dass er sich neu erfunden hat und keiner hätte damit gerechnet, weil er ja auch nicht unbedingt als Chamäleon der Popmusik gilt, wie das bei David Bowie aller Nase lang der Fall war. Alle dachten, ja, ist eine ältere Country-Legende, lass den mal machen, der kann ab und zu mal bei irgendwelchen anderen Musikern als Gast auftauchen. Ne? Und dann haut er auf einmal so ein Ding raus.
Ja, aber das macht es ja auch so authentisch. Also wenn ich an Hurt denke, da kriege ich gleich Gänsehaut. Das ist ja ein Dokument des persönlichen Zustands selbst. Also wie Johnny Cash da mit I hurt myself today mit brüchiger Stimme. Und da es geht ja um die Exzesse des Lebens, die sich auch in seine Stimme, in sein Gesicht eingegraben haben.
Ja, vor allem wenn man es mit dem Original vergleicht. Nine Inch Nails ist ja eine Industrial Band, eine der ersten Industrial Bands der 90er. Das ist so eine unheilschwangere Ballade will ich es gar nicht nennen. Es ist ein langsamer, melancholischer Song, aber da schwingt immer was sehr Düsteres mit. Bei Cash natürlich auch, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und das ist fragiler bei ihm, weil er auch nicht mehr gut bei Stimme war. Er hat irgendwie mehrere Lungenentzündungen überstanden. Und dieses Konzept von Rick Rubin ging einfach sehr gut auf. Alles reduzieren, damit die einzigartige Stimme und das einzigartige Talent von Johnny Cash richtig zur Geltung kommt. Ja, ich bin allerdings der Meinung, dass dieses Reduzieren auch nicht immer funktioniert. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass bei Bands wie ABBA ein reduzierter Sound funktionieren würde. Die brauchen das schon schön überproduziert, oder?
Richtig, ja. Womit wir eigentlich beim nächsten Thema sind, das ABBA-Comeback 2021. Das war ja ein Ding mit langem Anlauf. Also seit ungefähr 2018 kursierten Gerüchte, es wird was Neues geben. Und das wurde dann recht schnell eigentlich auch durch offizielle Presseerklärungen bestätigt. Es zog sich aber alles furchtbar in die Länge. Und wir haben also so alle 6 Monate dann Wasserstandsmeldungen in der Presse gehabt. Wie sieht's nun aus mit dem ABBA-Comeback? Wann nun endlich? Und dann wurde also entweder Björn oder Benny zitiert. Das sind die beiden, die die Pressearbeit gemacht haben. Die Mädels, also die Frauen, Agneta und Frieda haben sich nicht mehr geäußert und da hieß es dann immer, ja, es dauert noch ein bisschen, wir bitten um Geduld, aber es ist alles wunderbar und es läuft total gut und das wird total groß, das Comeback, ja, und dann wurde allmählich so, der Problempunkt dieser Avatare fokussiert. Also aber sind ja dann auch auf der Bühne zurückgekommen, nicht persönlich, sondern in Form dieser Lichtgestalten, hätte ich bald gesagt. Also
Hologramme,
diese Lichtinstallation, genau, Hologramme, die Avatare. Dafür wurde eigens ein eigenes Theater in London errichtet und wo das dann aufgeführt wurde. Und das ist natürlich technisch unheimlich aufwendig. Aber also die echten Aber-Leute haben dann da sozusagen Modell dafür gestanden, für diese Avatare. Und das zog sich alles tierisch in die Länge. Und die Aufnahmen waren wohl schon soweit fertig. Und unter großem Tamtam erschien dann im November 2021 Voyage, also das Comeback-Album von ABBA nach 38 Jahren Trennung, das dann aber auch zugleich den Schlusspunkt bildet. Also weitere ABBA-Aufnahmen wird es nicht geben.
Soll es nicht geben. Ich meine, abgesehen von der groß angelegten Show, die ja meines Wissens auch immer noch läuft, das Album, war es ein Comeback wert? Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt.
Es war sicherlich toll produziert und ein rundes Produkt, ein Glanzprodukt, ohne Frage. Aber als ich die Songs damals in einer Spezialsendung im Radio gespielt habe, da meldete sich eine Anruferin und die meinte, es fehlt so die Lebensfreude von ABBA, die sie also früher propagiert haben. In jedem Song eigentlich, wo ein bisschen die Sonne schien, das fehlte diesmal. Es war vieles klang musicalhaft und Björn und Benny hatten ja in den Jahrzehnten noch Erfahrung in Sachen Musical gesammelt. Sie haben ja zusammen einige geschrieben und gerade diese Single hier, I Still Have Faith in You, die dann erschien, klingt also wie so eine gewaltige Musical-Melodie. Da kann man sich also 30 Leute da auf der Bühne vorstellen, die das alles zusammen singen. Es war nicht so richtig, aber...
Ist natürlich immer schwer, wenn eine Band so lange getrennt ist, in einer vollkommen anderen Zeit auf einmal Musik zu machen. Ich meine, klar, sie hatten sich an die Sounds ihrer goldenen Phase angelehnt. Sie haben ja jetzt nichts komplett Neues gemacht, haben das Rad nicht neu erfunden. Also ich finde das dann immer schwierig, muss ich ehrlich sagen, wenn eine Band wirklich nur das aufwärmt, was sie früher mal gemacht haben. Ja. Finde ich schade, dann lohnt sich ein Comeback schon fast gar nicht. Außer vielleicht im Hinblick auf eben Live-Shows. Gut, in dem Fall stehen sie nicht live auf der Bühne. Aber das ist, glaube ich, das, was die Leute eher begeistert hat, oder? Gar nicht so sehr die neue Musik.
Nee, das ist richtig. Gut, aber man muss ihnen zugute halten, sie haben es versucht halt. Ja. Sie wollten sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und die einfach wieder aufwärmen, sondern sie haben wirklich was Neues geliefert. Und genau genommen ist Voyage eigentlich ein respektables Alterswerk.
Ja.
Sie beschreiben sich damit selbst und ihren Zustand zu dieser Zeit, also deutlich in die Jahre gekommene Leute, alle schon über 70. Und unter diesem Aspekt muss man das, glaube ich, sehen. Aber es ist natürlich irgendwo nicht die ABBA-Band, die wir von früher kennen, wo wirklich in den Songs die Sonne scheint.
Ja, es gibt natürlich auch immer so ein paar Comebacks, die im Prinzip schon die zweiten, dritten oder vierten Reunions sind.
Mhm.
Die Scorpions sind da ja so Strategen. Die hatten ja, ich glaube, die sind schon 2010 auf eine lange, lange Abschiedstournee weltweit gegangen, bis, ich glaube, 2014. Und gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und dann kam es aber ein paar Jahre später wieder.
Ja.
Und gesagt, ja, wir machen jetzt nochmal so eine Akustikshow. Und naja, eigentlich wollen wir doch nochmal. Und die spielen bis heute.
Ja.
Bei Kiss ist es ja auch ähnlich.
Richtig, das gab es immer mal, also die sogenannten Farewell-Tourneen, wo sich eigentlich verabschieden wollten vom Publikum und dann... kommen sie halt doch wieder. Jüngstes aktuelles Beispiel, Dieter Bohlen, der voriges Jahr eine Tour unternahm unter dem Titel Das größte Comeback aller Zeiten. Das war ironisch gemeint, wie wir wissen. Aber das war eigentlich die Abschiedstour. Bohlen, inzwischen 70, wollte kürzer treten, sich seiner Familie widmen und der Fernseharbeit, die er so noch hat. Und eigentlich nicht mehr auf die Live-Bühnen, aber dann hat er so viel Feuer gekriegt da bei dieser Tour und jetzt feiert er also live auf der Bühne 40 Jahre Modern Talking.
Ich glaube tatsächlich, das ist auch der Hauptgrund, warum Bands ein Comeback feiern, weil sie wieder mit ihren Fans irgendwie in Kontakt treten wollen und das halt bei einem Live-Konzert, na, da ist es am besten möglich. Ich glaube, es geht gar nicht so oft um neue Songs, weil, wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach nur sehr wenige Künstler, die nach Jahrzehnten dann auch wirklich noch gute Musik machen, die einschlägt, die dich irgendwie überzeugt.
Ja, also Police beispielsweise haben gänzlich darauf verzichtet, Neues zu liefern, als sie sich 2008 wieder zusammentaten, haben bei der Grammy-Verleihung gespielt, dann sind sie irgendwie wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Die drei Herrschaften haben eine Welttournee gemacht, unter anderem auch in Leipzig hier gespielt, in der Messehalle 1, in der neuen Messehalle. Es war ein sehr heißer Tag, es war, glaube ich, der 28. Juni. 2008. Und die Luft war zum Schneiden da drin. Es war fürchterlich. Und ich war dort, aber ich hatte einen sehr schlechten Platz. Ich habe kaum was von der Bühne gesehen, nur so seitlich irgendwie. Also es war schön, The Police zu erleben, dabei zu sein bei diesem Comeback. Aber es war kein Konzert, das mich angefixt hat.
Noch dazu, und wir hatten uns ja auch schon vor einer Weile drüber unterhalten, Sie sind ja quasi im Streit auseinandergegangen. Ja. Das letzte Album, Synchronicity, das hatten sie ja unter nicht unbedingt harmonischen Bedingungen eingespielt und danach ist jeder seine Wege gegangen. War schon relativ überraschend, dass sie überhaupt nochmal so eine komplette Tour zusammen machen.
Ja. Es muss da aber auch nicht besonders friedlich zugegangen sein. Aber ich glaube nicht, dass sie da ihre Chemie gegenseitig neu entdeckt haben.
Nö, aber ich glaube, der Reiz bei The Police bestand auch immer darin, dass sie sich gezofft haben. Also gerade Stuart Copeland und Sting, die waren sich, glaube ich, von Anfang an immer uneins. Aber dadurch sind gute Songs entstanden, bloß irgendwann ging es halt nicht mehr. Ne? Und das haben sie wahrscheinlich auch nach der Tour gemerkt, haben gesagt, okay, komm, jetzt geht wieder jeder seine eigenen Wege und bevor es hier Tote gibt. Ja, aber ich muss sagen, es sind tolle Konzerte dabei gewesen. Ich hatte mir noch nicht mal einen Live-Mitschnitt angeguckt. Das ist wirklich, es sind schöne Konzerte. Es sind ja wunderbare Musiker, die drei.
Ja, natürlich.
Auch was die da bloß zu dritt auf die Bühne stellen.
Ja, aber wenn du einen blöden Stehplatz hast und nichts von der Bühne siehst, und dann kannst du es dir eigentlich auch schenken. Dann kannst du die DVD reinhauen.
Das tut mir natürlich leid. Das ist eine leidvolle Erfahrung, durch die wir alle hin und wieder gehen müssen. Scheiß Konzertplätze. Was will man machen? Aber wenn wir gerade über Bands sprechen, die sich sehr, sehr gerne und oft gestritten haben, Pink Floyd müssen wir natürlich auch erwähnen.
Ja, natürlich. Ja. Überraschenderweise wieder zusammen am 2. Juli 2005 bei der Neuauflage von Live Aid, initiiert wie üblich von Bob Geldof, und da standen sie alle zu viert wieder auf der Bühne. Ja. Die Streithähne Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason und Rick White, der damals noch lebte.
Ja, in den 80ern haben sie sich sehr auseinandergelebt, sehr verstritten. Roger Waters ist ja nicht unbedingt ein einfacher Typ, war aber wichtig als Songwriter. Der hat dann die Band verlassen. Sie haben ohne ihn weitergemacht, was ihn natürlich total angepisst hat. Es gab jahrelange Gerichtsstreitigkeiten bis tief in die 90er, wahrscheinlich auch noch bis in die Nuller Jahre hinein.
David Gilmour hat in Interviews damals immer den Namen Roger oder Waters vermieden. Er hat nur von this person gesprochen, von dieser Person.
Ja, und Roger Waters hat immer von seiner ehemaligen Band gesprochen, nie von Pink Floyd. Ja. Also es war wirklich ein kleines Wunder, dass die nach all diesen Zwistigkeiten für einen guten Zweck auf der Bühne stehen. Und das war auch ein tolles Setting, weil davor hatten, glaube ich, The Who gespielt. Das war spät abends. Das war einer der letzten Acts. Und dann geht auf einmal das Licht aus und du hörst diesen dumpfen Schlag, dieses dumpfe Hämmern.
Ja, genau.
Den Anfang von Dark Side of the Moon.
Das war phänomenal. Ja. Richtig. Und es war im Hyde Park. Also Live Aid mit einer 8 hinten dran. War ja rund um die Welt, ein Konzert rund um die Welt.
Von Japan,
also nicht so wie das klassische Live Aid 1985 in Philadelphia und London, sondern eben halt rund um die Welt.
Berlin, da gab es
also auch
dabei,
nach Berlin eine Schalte, da hat Green Day gespielt. Und in London dann eben The Who und Pink Floyd zur Krönung des Abends. Es war wirklich ein schönes Konzert. Sie hatten Spaß. Also David Gilmour hat immer mal wieder in die Kamera gelächelt. Und auch Roger Waters, glaube ich. Und man hatte sich schon ausgemalt, vielleicht, wenn sie wieder so gut miteinander können, gibt es dann noch eine Tournee. Darauf hatte man spekuliert, aber das kam natürlich nicht zustande.
Nee, mittlerweile sind sie ja auch wieder nicht so gut aufeinander.
Die alte
zu
gewohnte Feindschaft ist wieder da.
Ja, also
alles beim Alten.
Auch das ist möglich. Es gibt ein Comeback, es gibt eine Reunion und dann geht's wieder in die Brüche.
Ja.
Künstler. Das sind ja doch sensible Typen, ne? Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich mache ja auch schon seit einer Weile Musik. Es gibt halt immer wieder Problempunkte, kreative Differenzen, wie man so schön sagt. Ja, jeder will da irgendwie seine Meinung durchsetzen, weil er denkt, meine Idee ist jetzt die beste. Aber je größer die Band, habe ich das Gefühl, desto größer sind natürlich dann auch die Probleme, die sich da so auftun. Umso erstaunlicher, dass sich eine Band wieder zusammentut. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Der Reiz am Ja, live spielen ist natürlich sehr, sehr groß. Geld spielt bei vielen aber auch eine Rolle. Also ich glaube, es gibt auch ein paar, ja, in Anführungszeichen, niedere Beweggründe.
Ne? Ja, das ist richtig. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Act, nämlich bei Deep Purple. Ja. 1984, Perfect Stranger, neues Album, also so ähnlich wie ABBA. Ja. Das Comeback vom Stil her, neue Songs und eine neue Tour. Und nach 8 Jahren Trennung, also 76 war Deep Purple dann endgültig auseinandergegangen, nach vielen, vielen Umbesetzungen, wir kennen das ja hier mit Mark One und Mark Two und so weiter, da waren sie dann also mit den wichtigsten Leuten wieder zusammen, also John Lord, Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Ian Paice. Und damals wurde also gerüchteweise zunächst gemunkelt, dass jeder der Musiker von der Plattenfirma 1 Million erhalten habe, damit er mitmacht bei dieser Reunion. Und dem wurde auch offiziell nicht widersprochen. Man kann davon ausgehen, dass es also so ist.
Ja, ich meine, den Fans war es dann relativ egal, sie haben sie trotzdem gefeiert.
Natürlich, sie haben es bejubelt und es war wirklich auch eine Riesengeschichte damals medial. Und es wurde dann auch Anfang 85 war das, glaube ich, im März 85, im Rockpalast, also der Rockpalast, die berühmte WDR-Live-Sendung, hatte ja inzwischen auch externe Übertragungen, ins Konzept genommen, also Prince 1984 und eben halt die Purple dann live aus Paris 1985. Konnte ich damals nicht sehen, ich war bei der Armee, 84, 85, blieb mir also verwehrt, aber ich habe es mir inzwischen auf YouTube angeguckt. Das Comeback-Konzert im Rockpalast.
Vielleicht ist es ja auch egal, warum eine Band wieder zusammenkommt. Ja. Weil den Fans ist es ja auch wurscht. Na? Die wollen ihre Band wieder live sehen, die wollen wieder neue Musik hören. Und in den meisten Fällen gelingt das ja auch ganz gut und endet nicht in einer Enttäuschung. Und ob sie es jetzt fürs Geld machen oder ob sie es machen, weil sie ihren Fans was schuldig sind oder weil sie wieder live spielen wollen. Das ist mir dann ehrlich gesagt auch egal.
Das ist richtig. Es wird keinen wirklichen Fan geben, der sagt, die Purple, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu kommerziell. Die haben alle Millionen gekriegt, damit sie wieder zusammenspielen. Das ist mir wurscht. Hauptsache, ich erlebe die wieder zusammen. Ja. Und Ritchie Blackmore hat ja dann auch recht schnell den Kanal wieder voll gehabt. Ja, der schwierige Genius ist dann wieder gegangen. Ja. Aber die Purple bestehen bis heute, sind auch auf ausgedehnter Abschiedstournee, die nun mittlerweile schon ein paar Jahre dauert, unterbrochen durch die Corona-Geschichte. Aber sie sind noch unterwegs und ich denke, wir werden sie noch mal wiedersehen.
Ja, ich glaube auch. Ein weiteres Comeback, was mir einfällt, da werden wir dann in den 90ern, eine sehr, sehr schöne Geschichte, von einem Musiker, der sich aus den Fängen seiner alten Band herausgekämpft hat. Dave Grohl ist ja auch vielen Begriff. Ich meine, jetzt ist es ein riesengroßer Rockstar. Damals, Anfang, Mitte der 90er, war er vor allem bekannt als Schlagzeuger von Nirvana.
Richtig.
Hat sich ja 94 Kurt Cobain das Leben genommen und Dave Grohl ist erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Der wusste halt überhaupt nicht, was er machen sollte. Eins war klar, mit Nirvana geht es natürlich nicht weiter, weil ohne Kurt Cobain macht es halt keinen Sinn. Ne? Ja. Der hat sich monatelang zurückgezogen, ist dann auch querbeet durch die amerikanischen Staaten gefahren und hat dann mal irgendwann einen Tramper mitgenommen, der in einem Nirvana- oder Kurt Cobain-T-Shirt eingestiegen ist. Und da hat er sich gedacht, ja, du kannst dem scheinbar nicht entkommen, kannst du genauso gut auch weitermachen. Er hat sich dann in ein Studio eingemietet. Das Gute bei Dave Grohl ist, er ist ja Multi-Instrumentalist. Das heißt, er hat nahezu alle Instrumente selbst eingespielt. Und dieses Demo ist dann eben das erste Album geworden der Foo Fighters. Und die sind ja mittlerweile auch ein riesengroßer Name.
Absolut.
Das ist auch ein spektakuläres Comeback. Ich meine, es lebt natürlich sehr von seiner Personality, die prägend ist für die Band. Aber es ist auch einfach gute Musik, die sie da schon ab den 90ern gemacht haben. Und das musst du erstmal schaffen, dass du aus einer ganz groß, ich meine, Nirvana, das war ein riesengroßes Ding, die haben Millionen verkauft, und eigentlich hat er ausgesorgt, also schon allein von den Platteneinnahmen hat er genug verdient. Ja, viele wären ja dann auch faul, aber er wollte weitermachen. Also der Ruf der Musik war dann halt schon sehr laut. Ich glaube nicht, dass das wegen des Geldes gemacht hat. Ja, und bis heute ist er ja live auf der Bühne unterwegs und die spielen teilweise 4 Stunden lange Shows und alles Mögliche. Also es gibt halt auch Musiker, die können es einfach nicht bleiben lassen.
Ja, Ja, genau. Und heutzutage sind ja Comebacks Multimedia-Ereignisse, also siehe ABBA. Ja. Das war zu Beginn der 80er noch ein bisschen anders, als zum Beispiel Simon & Garfunkel nach 11 Jahren Trennung wieder auf die Bühne traten im Central Park. Das große Konzert damals am 19. September in Big Apple. Ja. Eigentlich ein Benefizkonzert für den geschundenen Central Park. Der war damals ziemlich heruntergekommen. Ja. Die Stadt New York war ja auch weitgehend pleite, zahlungsunfähig. Das waren ziemlich schlimme Zustände da. Und da sollte also der Central Park für die Öffentlichkeit geschlossen werden, ja. Also zumindest für eine Weile. Und mit diesem Konzert sollte also dem Central Park geholfen werden. Es sollte Geld gesammelt werden. Und das ging eigentlich auch auf. Ja. Und das lag an der Masse der Zuschauer, die gekommen waren. Nämlich 500.000 bis 600.000 wollten Simon & Garfunkel sehen. Es war ein Riesen-Happening damals. Ja. Wahrzunehmen für uns hier in Europa zunächst nur durch Radiomeldungen.
Ja.
Und dann später kam dann das Album und der Konzertfilm. Gibt das auch einen Konzertfilm?
Der ist sehr schön, finde ich.
The Concert in the Park.
Ja. Ich habe mir neulich mal ein paar Ausschnitte angeguckt. Da kommen ja teilweise auch Solo-Songs vor. Slip Sliding Away, einer meiner Lieblings-Paul Simon-Songs hier.
The Great Late Johnny Ace.
Ja. Ja,
Gedenklied für John Lennon.
Genau, ja, das performen sie auch wunderbar harmonisch zusammen.
Ja.
Also ich finde, es war ein tolles Konzert.
Unterbrochen durch einen verrückten Fan, der auf die Bühne sprang und irgendetwas sagen wollte über John Lennon wahrscheinlich.
Sind halt eben auch Konzerte, ne? Life is life.
Sie haben noch eine Tournee gemacht dann zusammen, auch die hat bis nach Europa geführt und es sollte auch ein neues Album erscheinen, aber bei den Aufnahmen haben sich wieder so zerstritten, dass sie dann wieder auseinandergegangen sind und Paul Simon hat das Projekt dann unter dem Titel Hearts and Bones alleine zu Ende geführt und ein neues Soloalbum rausgebracht.
Ha. Ist es vielleicht auch besser so? Also das sind ja auch zwei legendäre Streithähne.
Ja.
Auch über die haben wir ja schon gesprochen vor. Gott, das ist auch schon ein paar Jahre her, glaube ich. Uns gibt es schon seit einer Weile hier mit dem Podcast.
Ja.
Da fällt mir ein, Tina Turner ist natürlich auch eine legendäre Comeback-Geschichte.
Ja, natürlich. Aber auch 84, vor genau 40 Jahren. Super. Private Dancer, das Comeback-Album, ihr erfolgreichstes.
Die war sowas von abgeschrieben. Ich meine, sie hatte in den 60ern mit Ike Turner zusammen diese große Revue-Show, die da durch die Lande gezogen sind. Das war ein riesengroßes Ding, sehr erfolgreich. Dann hat sie sich von ihrem Prügelgatten getrennt und war nicht mehr gefragt. Die hat in kleinen Clubs gespielt, wenn überhaupt, musste sich notdürftig da so über Wasser halten.
Ja, auch durch den Gerichtsprozess, also durch den Entscheidungsprozess. Noch, sie hat ja dann dahingehend recht bekommen, dass sie den Künstlernamen Tina Turner, ihr wichtigstes Kapital, behalten konnte. Und Ike Turner hat dann die ganzen Tantiemen kassiert.
Ja, Anna May Bullock kannte halt niemals den Namen. Aber mit Beharrlichkeit und den richtigen Connections hat sie es ja dann geschafft. Da hat sie es ja einen gewissen John Carter, einen Produzenten geraten, der gesagt hat, naja, du bist zwar eigentlich für einen weiblichen Popstar schon ein bisschen zu alt, tut mir leid, das so ehrlich sagen zu müssen. Die war damals Anfang, Mitte 40.
45 war sie, oder 44.
Aber wir versuchen es nochmal. Ne? Und dann hat dieses Album auch wirklich eingeschlagen. Und dann war sie ja einer der größten Sängerinnen der 80er.
Absolut.
Ja, also das ist wirklich so eine richtig schöne amerikanische Erfolgsgeschichte. Ja, aber Qualität hat sich dann halt auch durchgesetzt, weil sie war immer eine gute Sängerin.
Ja, ja.
Sie hat immer, sie hatte mal eine Disco-Phase, das hat natürlich alle irgendwie gemacht und das hatte niemanden interessiert. Aber das, was sie dann für sich so Mitte der 80er gefunden hat, phänomenale,
auch
tolle
Popmusik. Das Image hat gestimmt. Also man hat sie sympathisch gefunden, sich mit ihr solidarisiert, weil man ja wusste, was sie alles durchgemacht hat mit Ike Turner. Und da hat sie so eine gutherzige, mütterliche Ausstrahlung auch mit auf die Bühne gebracht.
Ja, trotzdem viel Feuer. Also Phönix aus der Asche. Ja. Das ist das beste Beispiel, Tina Turner. Auch darüber haben wir uns natürlich ausführlich unterhalten in einer recht frühen Folge, meine ich. Es klingen sehr viele frühe Folgen bei uns an, merke ich gerade.
Ja, wir haben schon einiges gemacht.
Ja, aber Comeback-Geschichten sind natürlich auch immer wieder toll. Marian Faithfull fällt mir natürlich auch ein. Auch da könnt ihr euch mal Geschichte anhören. Ja,
1979, wie sie Broken English.
Auf der Straße gelebt hat und dann hat sie sich auch wieder emporgekämpft. Die Ärzte fällt mir auch noch ein. Ich weiß, du bist kein großer Ärzte-Fan.
Nein.
Du magst die Ironisierung da nicht so besonders. Aber das war auch schon spektakulär. Ich meine, die hatten sich 88 aufgelöst mit einem großen Konzert und dann war es mal Funkstille. Bela B. und Farin Urlaub, die zwei führenden Köpfe damals, die hatten dann ihre eigenen Projekte, King Kong bzw. Depp Jones. Man hat zu Recht nie wieder was davon gehört, weil absolut unerfolgreich gewesen, da waren sie frustriert. Farin Urlaub hat dann wohl einen Brief an Bela B. geschrieben, einen langen, langen Brief, wo er auch eine Reunion vorgeschlagen hat. Und Bela B.'s Antwort war, kein Bock, war ich nicht, will ich nicht. Wir haben gesagt, wir hören auf, also machen wir das nicht. Der musste wirklich richtig bekniet werden. Viele Freunde haben gesagt, ja, willst du es dir nicht doch überlegen? Und dann haben sie sich dann irgendwann zusammengefunden, zusammen erste Demoaufnahmen eingespielt und gemerkt, funktioniert ja doch ganz gut. Und dann hatten sie Rodrigo González mit dazugeholt, der früher bei den Rainbirds zum Beispiel gespielt hat. Und da ist dann dieses legendäre Ärzte-Trio, was ja heute auch noch bekannt ist, zusammengekommen und haben gemerkt, es könnte eigentlich doch funktionieren. Und das war ja auch, es war ein Riesenerfolg damals. Die Nachfrage war enorm hoch, hätten die gar nicht damit gerechnet, als ehemalige Punkrock-Band.
Ja? Ja. Also handwerklich ziehe ich den Hut vor den Herrschaften. Das nötigt mir Respekt ab, ohne Zweifel. Aber persönlich, ich kenne keinen einzigen Ärzte-Song, der mich so richtig berührt, irgendwie in irgendeiner Form, sei es auf humorvolle Weise oder wie auch immer. Und dann ist es so, dieses, also ich mag besonders den Farin Urlaub, den mag ich nicht besonders, den Typen von der Ausstrahlung, dieses Ha, wir sind super witzig und haha und so. Und das geht mir irgendwie so ein bisschen auf die Nerven.
Ja, ist ein gutes Recht. Wir müssen ja nicht immer alle Bands lobhudeln. Ich bin natürlich mit den Ärzten aufgewachsen. Ich finde diese Band großartig. Wenn ich mich entscheiden muss, Ärzte oder Tote Hosen, ich sage sofort Ärzte. Mit Tote Hosen kann ich zum Beispiel
also
nichts anfangen.
Ja, auch nicht. Ja. Um eine Sache vielleicht noch zu streifen, das war natürlich die ganze Ostrock-Szene nach der Wende.
Da sind damals
viele, viele Bands auseinandergegangen. Die Pudis waren auseinander, die hatten sich sogar vor der Wende noch getrennt. Ja. Im Sommer 89 ging damals noch durch die Aktuelle Kamera und viele, viele andere auch, weil sie keinen Fuß mehr auf den Boden bekamen. Ja. Rockhaus und Karussell auch und wie sie nicht alle heißen. Ja. Und dann nach der Wende, als dann plötzlich wieder die Nostalgie oder die Ostalgie durch die Volksmassen fuhr, das Interesse wieder da war an der alten Musik, haben sich dann wieder zusammengetan. Ich erinnere an ein furioses Comeback-Konzert der Band City im Sommer 1992 im Clara Park hier in Leipzig, wo die Leute auf den Sitzen gestanden haben. Phänomenal. Sagenhaft, was die geboten haben.
Ist ja auch eine gute Liveband.
Ja, und das war der Geist irgendwie, der Geist jener Zeit. Also viele Leute waren jetzt von der plötzlichen Wiedervereinigung und den ganzen wirtschaftlichen Umschwüngen ernüchtert und sehnten sich zurück, also entwickelten ein Heimatgefühl und den Soundtrack dazu, den lieferten die alten Ostrock-Bands und dann plötzlich waren sie wieder da.
Es gibt ja immer auf die eine oder andere Art ein Revival. Ja, normalerweise wiederholen sich ja auch die Jahrzehnte aller 20 Jahre. Ja. 1987 gab es ein Sgt. Pepper's Revival, was 67 rausgekommen ist.
Ja, yeah, it was 20 years ago
und
today.
So, ja. Und natürlich springen auch auf diese Revival-Welle immer die Bands der damaligen Zeit auf. Ich bekomme das ja jetzt auch immer mit, wenn ich irgendwo Plakate lese, 90er Party und da ist auf einmal Mr. President oder Venga Boys und so weiter. Ich meine, das waren nie wirklich große Bands, aber auch das ist natürlich ein Comeback-Grund. Hat natürlich auch finanzielle Gründe, denke ich mal, aber natürlich freuen die sich auch, wenn ihre alten Zeiten wieder ein bisschen zumindest aufgelebt werden. Ja. So viel zu den Comebacks. Vielleicht noch ganz zum Schluss spontan gefragt, gibt es ein Comeback, was nicht stattgefunden hat, was vielleicht auch nie stattfinden wird, aber was du dir gerne wünschen würdest?
Naja, ich sag mal, leicht ironische, die Rolling Stones hatten nie ein Comeback. Die haben durchgehend gemacht seit 1962. Die waren immer da. Und wenn sie ein paar Jahre Pause gemacht haben, dann war das auch als Pause deklariert. Und dann haben sie wieder ein Album rausgebracht. Und dann ging's halt weiter in der Geschichte der Stones. Aber ein Comeback hatten die nie.
Also du meinst, die hätten mal eins vertragen können? Ja. So eine längere Schaffenspause und dann sind sie auf einmal wieder da.
Ja, vielleicht. Es ging um 86, 87, als die Chemie sehr, sehr schlecht war. Insbesondere auch zwischen Richards und Jagger.
Ja.
Da ging die mehr um, dass Mick Jagger die Band verlassen würde. Und der Norddeutsche Rundfunk, also NDR 2, der Club, das war die Jugendsendung damals in den 80ern, die brachten dann als April-Scherz am 1. April, dass also Dave Gahan von Depeche Mode der neue Sänger bei den Rolling Stones wird. Für ein, zwei Sekunden hat man das dann auch geglaubt.
Ist überhaupt nicht gepasst. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich meine, Oasis ist natürlich so eine Band, die...
Das kann noch kommen.
Viele Fans wünschen sich das. Naja, die Gallagher Brüder sind sehr, sehr verstritten und auch sehr eigen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zurückwünsche wegen der Musik oder wegen der Exzesse. Also so, Ich würde einfach gerne mal gucken, wie die auf der Bühne dann miteinander klarkommen oder eben nicht klarkommen. Also so ein kleines bisschen Lust am Streit ist also da auch mit
Liam dabei. Liam Gallagher hat ja neulich im Rolling Stone beklagt, seine Knochen seien morsch. Also er sei gesundheitlich stark angeschlagen und könne so ein Stressprogramm wie damals heute gar nicht mehr absolvieren.
Ja, das waren ja auch riesengroße Stadientourneen. Ja. Sehr gefragte Band damals. Ja. Ach du, es gibt bestimmt viele Bands, aber ich glaube, bei den meisten wäre es vielleicht auch gar nicht angebracht, wenn sie auf einmal wieder zusammen auf der Bühne stehen. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja? Vielleicht.
Also die Comebacks, die wir so erlebt haben, alles schön und gut, aber ganz ehrlich, viele davon hätte es gar nicht so sehr gebraucht, meiner Meinung nach.
Nein, bei manchen reicht auch die Erinnerung, denn Erinnerungen sind das Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
Das sind schöne Schlussworte, lieber Lutz. Hab vielen Dank für deine Expertise.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen.
Macht's
bis
gut.
Bald. Tschüss. Tschüss.